Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Matthias Wetzel. In Brandenburg an der Havel dürfen Privathaushalte nur noch abends und nachts ihre Gärten mit Grundwasser sprengen. In anderen Brandenburger Kommunen gibt es ähnliche Vorgaben. Der Sommer ist wie der letzte insgesamt zu trocken. Ändern wird sich das vorerst nicht. Und so stellt sich auch die Politik die Frage, was tun? Wie das die Parteien im Landtag in Potsdam beantworten, wurde in einer Aktuellen Stunde deutlich. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat zugesehen und zugehört.
Brandenburg hat ein Wasserproblem. Darin sind sich inzwischen alle Fraktionen im Landtag einig. Bei Ursachen und Maßnahmen allerdings gehen die Meinungen auseinander. Für CDU-Umweltpolitiker Ingo Senftleben ist klar, es muss sich etwas ändern. Vor Industrieansiedlungen müsse künftig die Wassersituation ein entscheidendes Kriterium sein. Und überhaupt sollte bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen noch öfter die Wasserfrage gestellt werden, meint Senftleben.
Es gab gute Gründe, vor Jahrzehnten in die Braunkohleverschmutzung einzusteigen. Aber es gibt genauso gute Gründe, da auszusteigen. Es ist vollkommen egal, ob Sie 2030, 38, 45, 50 nehmen. Ist vollkommen egal. Das Thema Wasser wird uns so oder so an der Frage irgendwo wiederkehrend berühren.
Weil der jahrzehntelange Braunkohleabbau den Wasserhaushalt, vor allem der Spree, aus dem Gleichgewicht gebracht hat, denkt man auch im Landtag über Wege nach, damit die Spreepegel künftig im Sommer nicht zu stark sinken. Ein Vorschlag, Wasser aus der Elbe herleiten. Dafür wäre auch Philipp Zeschmann von den Freien Wählern.
Wir brauchen zwingend eine Wasserüberleitung aus Flusssystemen. Da Oder und Neiße und Spree das nicht leisten können, geht das nur aus der Elbe. Und die Elbe hat im Winter und im Frühjahr, weil sie aus dem Riesengebirge, aus dem Erzgebirge kommt, reichlich Wasser. Da ist es möglich, das abzuführen. Das sagen auch alle Fachleute.
Doch die Planung und der Bau einer solchen Leitung dürften etwa 20 Jahre dauern, gibt Umweltminister Axel Vogel von den Bündnisgrünen zu bedenken. Außerdem würde das Wasser aus der Elbe dann eben dort fehlen. Deshalb will Vogel zunächst Einsparpotenziale vor Ort besser nutzen, auch in Privathaushalten.
Und ich darf mal an die Mitte der 90er Jahre erinnern, wo Frischwasserspülung der Kanalnetze gefordert wurde, weil die Menschen nicht mehr genug Wasser verbrauchten und es gab die Aufforderung, mehr Wasser zu verbrauchen. Wir waren von 147 Liter pro Einwohner auf 98 Liter zurückgegangen. Inzwischen sind wir wieder bei 120 Liter pro Einwohner. Und ich würde mal sagen, da haben wir auch ein Einsparpotenzial. Und das sollten wir auch nutzen und nicht kleinreden.
Die AfD als größte Oppositionsfraktion im Landtag sieht das anders. Nicht die Bürgerinnen und Bürger dürften für das verfehlte Wassermanagement der vergangenen Jahrzehnte bestraft werden, so der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Günther. Schuld an der Wasserknappheit seien vor allem die SPD-geführten Landesregierungen.
Das Wasserproblem in Gänze ist uns allen bekannt. Das hat nichts mit Klima zu tun, mit Klimahysterie. Klima- und Wetterereignisse verändern sich. Wir haben Trockenperioden, wir haben Warmperioden, wir haben aber auch Nässeperioden und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Vor allem Schöpfwerke und Wehre müssten ausgebaut werden, um das Wasser in der Region zu halten. Weitere Vorgaben zum sparsamen Umgang mit Wasser lehnt die AfD, anders als die anderen Fraktionen, ab.
Wie umgehen mit der Trockenheit? Amelie Ernst war das. Wasser von oben in der eher heftigeren Form, Unwetter, erst über den westlicheren Teilen Deutschlands, später kann es auch in Berlin und Brandenburg dazu kommen. Worauf wir uns da einstellen müssen, unser Reporter Stefan Oschwart hat nachgefragt.
Das Unwetter hat einen Namen, es heißt Lambert und es kommt von Westen. Stefan Rubach vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam erklärt, was da kommt.
Der Schwerpunkt wird in der Nacht erwartet, mittlere Teile von Brandenburg, Berlin bis in den Süden Brandenburgs. Und in der Lausitz einzelne Gewitter, Starkregen, Hagel und auch schwere Sturmböen. Es gibt so ein gewisses Tornadopotenzial, aber das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Das wird nur, wenn überhaupt, nur ein Bruchteil der Landesfläche betreffen. Starkregen ist halt das Thema dann kurz heftig, vor allen Dingen mittlere Landesteile, Berliner Raum bis in den Süden Brandenburgs.
Die Winde können zwischen 80 und 100 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreichen, in Böen sogar mehr, so der DWD. Bei Starkregen fallen in kurzer Zeit zwischen 20 und 40 Liter auf den Quadratmeter Boden, im Norden Brandenburg sogar 30 bis 70 Liter. Aber insgesamt gibt es dort ein anderes Bild, so Stefan Rubach.
Für den Norden Brandenburgs ist die Gewitterwahrscheinlichkeit eher geringer. Dort ist es dann doch vom Prinzip her so der Landregen, aber der kann auch sehr stark sein und dann über mehrere Stunden hinweg anhalten und dort relativ große Regenmengen bringen. Da sehe ich im Fokus vor allen Dingen die Prignitz.
Die Feuerwehr in Berlin hat 500 Einsatzkräfte in Bereitschaft. Bei Bedarf kann sie noch einmal so viele bei der Freiwilligen Feuerwehr aktivieren, so Sprecher Jens-Peter Wilke. Worauf stellt sich die Berliner Feuerwehr ein?
Na, wir rechnen natürlich mit Wasserschäden, mit vollgelaufenen Kellern, in erster Linie bei Starkregen. Wir müssen natürlich auch mit Sturmschäden rechnen, also mit abgeknickten oder umgestürzten Bäumen. auch mit Gebäudeschäden.
Auch die Deutsche Bahn warnt ihre Kunden vor Unwetter Lambert. Alle Fahrgäste könnten Tickets auch später nutzen, teilt die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Starkregen hatte am vergangenen Wochenende auch zu einem massiven Fischsterben geführt. Seitdem wurden 5 Kubikmeter tote Fische aus den innerstädtischen Berliner Kanälen, aber auch aus dem Westhafen geholt, teilt die Senatsumweltverwaltung mit. Sie waren erstickt. Ob sich das wiederholt, das bleibt abzuwarten. Bis Samstag sollte sich das Wetter den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge beruhigt haben.
Der Bericht war das von Stefan Oschwarz. Und wir bleiben beim Wetter. Die ganze Woche gab es ja Temperaturen knapp unter 30 Grad. Da sind die Freibäder in Berlin voll. Einigen macht die Hitze aber offenbar mehr zu schaffen als anderen. Und so gab es am Montag im Sommerbad Pankow eine Schlägerei. Am Mittwoch dann wurde das Columbia-Bad in Neukölln geräumt, weil sich Jugendliche geprügelt hatten. Unsere Reporterin Jenny Barke über die Vorfälle und mögliche Konsequenzen.
Etwa 1400 Badegäste planschten und sonnten sich entspannt im Columbia-Bad. Kurz nach 19 Uhr stürmten etwa 50 Jugendliche die Rutsche und begannen eine Schlägerei. Der Rutsche geht soweit gut, sagt Berliner Bädersprecher Matthias Ohlöff etwas ironisch und beschreibt den Ablauf.
Die großen Trupps, die Rutsche rauflaufen, runterrutschen, Blockaden machen, damit möglichst viele Leute aufeinander draufrutschen. Das ist alles sehr gefährlich, kann große, schwere Unfälle verursachen. Und vor allen Dingen ist so eine Rutsche, die ist aus Edelstahl, die ist natürlich ein wunderbarer Resonanzkörper. Und wenn 50 Leute mit jeweils 2 Händen und Füßen dagegen treten, macht das einen Höllenlärm.
Das Columbia-Bad musste danach geräumt werden. Es war schon die 2. Schlägerei, nachdem bereits am Montag im Sommerbad Pankow Jugendliche aneinander gerieten. Die Bäder ziehen nun Konsequenz. Bis auf Weiteres bleiben in Pankow und Neukölln die Rutschen und Sprungtürme geschlossen. Geht es nach dem Bundesverband der deutschen Schwimmmeister, reicht das nicht. Randalierer müssten stärker bestraft werden, fordert deren Präsident Peter Harzheim.
Bei jedem neuen Anlass kommen unsere Vertreter und winken mit dem Fähnchen und machen Lächeln und alles dergleichen mehr. Und wenn dann mal irgendwas passiert, man verlangt von denen, dass sie mal irgendwie ein bisschen Rückgrat zeigen. Und selbst bei der Justiz, in der Strafverfolgung, da wird im Moment in meinen Augen nur Kuscheljustiz betrieben.
Kuscheljustiz. Damit meint Harzheim, dass zu wenig Strafen erfolgen würden. Auch die Polizeigewerkschaft GdP fordert strengere Konsequenzen, sagt deren Bundesvorstand Alexander Peutz.
Das hat was mit Präventionsmaßnahmen zu tun, als auch strengeren Einlasskontrollen unter Zuhilfenahme von Sicherheitsunternehmen und auch über eine Videoüberwachung für die Abschreckung als auch eine Dokumentation sollte in Betracht gezogen werden.
Den Forderungen von GdP und Schwimmmeisterverband kann Bädersprecher Olef nur bedingt zustimmen, denn die Bäder müssen ein niedrigschwelliges Angebot bleiben.
Freibäder sind keine privaten Clubs. Das Prinzenbad ist nicht das Berghain. Wir können keine Türpolitik machen und das wollen wir auch nicht. Wir sind ein Unternehmen der Daseinsvorsorge. Das ist für alle Menschen da und jeder hat das Recht, diese Bäder auch zu benutzen. Es sei denn, jemand hat ein Hausverbot, dann nicht.
Dabei haben die Berliner Bäder in den vergangenen Jahren schon nachgerüstet. Rund 170 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen sind an heißen Wochenenden unterwegs. 1,5 Millionen Euro geben die Bäder jährlich dafür aus. In den Sommerferien kommen noch Konfliktlotsen des Projekts Bleib cool am Pool dazu. Zusätzlich kündigt das Unternehmen an, dass an einigen Freibädern diesen Sommer wieder mobile Wachen der Polizei zum Einsatz kommen sollen.
Wie umgehen mit randalierenden Jugendlichen in Freibädern? Jenny Barke war das. In Treuenbrietzen im Kreis Potsdam-Mittelmark atmen viele auf. Denn die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mindestens 2 Brandstiftungen im Mai und im Juni verantwortlich sein soll. Er ist 39 Jahre alt und, wie es heißt, einschlägig vorbelastet. RBB-Reporterin Lisa Steger war in Treuenbrietzen.
Die Flammen konnte Gerhard Schall aus Treuenbrietzen gut sehen. Der 65-Jährige wohnt da, wo am Montag ein LKW komplett abbrannte. Er hatte Angst.
Wir sind ungefähr Luftlinie so, na, sagen wir mal, 100, 150 Meter. Das sitzt da tief. Die Qualmentwicklung hatte gezeigt, dass sie doch sehr, sehr nah ran ist an uns. Ne? Und durch die Kanonenschläge, also die Explosionen, die da entstanden, ja, da hat uns doch ganz schön berührt.
Auch Corinna Gromulis aus Treuenbrietzen fällt wegen der Festnahme ein Stein vom Herzen.
Ja, man hat wirklich jeden Abend gesessen, hat wirklich drüber nachgedacht, was macht er heute Abend? Also nachdem es jetzt auch wirklich so Stadtnähe kam, auch gerade mit dem LKW, wo es die Vermutung vorliegt, war das wirklich beängstigend. Wo manche auch gesagt haben, na, was passiert?
Monatelang hat es in Treuenbrietzen immer wieder gebrannt. Am Wochenende gingen zahlreiche Heuballen in einem Lager in Flammen auf. Mutmaßliche Brandstiftungen gab es unter anderem im Wald, in einem Haus, auf einem Schulhof, in einer Badeanstalt und auf einem Friedhof. Auch Alexandra Günther, die in Treuenbrietzen lebt und dort auch Tiere hält, ist erleichtert.
Es war ja schon auffällig, dass stets und ständig das überall gebrannt hat und gerade auch mit dem Waldbrennen. Ich habe die Tiere in Pechhühle drüben und habe natürlich da auch ständig Angst mit gehabt. Ne? Das ist ja, wenn der Brand dann näher kommt und so. Naja, klar hat man Angst, wenn der Wind mal dreht.
Zwei Brände im Mai und im Juni führten zum Haftbefehl, sagt der Potsdamer Staatsanwalt Wilfried Lehmann.
Es gab diverse Hinweise, Zeugenaussagen und die Spurenauswertung vor Ort, die zusammengenommen zur Identifizierung dieses jungen Mannes geführt haben.
Jetzt ermitteln die Staatsanwälte, ob noch mehr Brände auf das Konto des Mannes gehen.
Er kommt aus dem Bereich Potsdam-Mittelmark und ist uns nicht unbekannt. Er ist wegen einschlägiger Delikte in der Vergangenheit schon auffällig geworden.
Bisher gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der 39-Jährige vermindert schuldfähig oder schuldunfähig sein könnte. Das wird jetzt geprüft. Auch das Motiv ist noch vollkommen unklar.
Informationen waren das von Lisa Steger und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.